Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhacken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin und Autorin. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und mach dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Woohoo! Happy Welcome! Episode 500! Isn't it crazy? Es ist like so geil. Ich freue mich sehr, diese Episode mit dir aufzunehmen. Es wird eine Free-Flow-Episode. Das heißt, ich habe kein Skript, ich habe aber einen Plan. Wie sollte es anders sein? Wir gehen jetzt mal ganz kurz so ein bisschen zu den Statistiken, was ist in diesen 500 Episoden eigentlich passiert. Und dann habe ich ja gesagt, ich mache eine What Would Caroline Do Episode. Das heißt, ihr habt mir Fragen geschickt, Caroline, was würdest du tun, wenn? Und darauf antworte ich. Ich habe mir ein paar ausgewählt und bin sehr gespannt, wie diese Episode ankommt. Das heißt, Feedback ist total willkommen. Schreibt mir auf Instagram unter @caroline von Mama Konzept. Schreibt mir eine E-Mail, kontakt@carolinhabekost.de. Wie hat dir diese Episode gefallen? Vielleicht auch, was gefällt dir grundsätzlich an diesem Podcast sehr? Wovon soll ich mehr machen? Haut raus. Ich bin super gespannt und liebe das, mit euch im Kontakt zu sein. Und was ich ja viel zu selten sage, bitte, bitte abonniert diesen Podcast und bewertet mich zum Beispiel auf Spotify mit 5 Sternen oder Apple Podcast oder bei welcher Plattform du auch immer bist. Das ist ja sozusagen die Währung im Online-Game und damit unterstützt du meine Arbeit und diesen Podcast und ich sage schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, ich habe jetzt hier parallel mal von meinem Hoster die Zahlen drauf und bei diesem Hoster bin ich seit Juni 2018. Ich habe im April 2017 den Podcast gestartet. Die Statistiken sind jetzt also nicht drin. Und was ich ganz spannend finde, die allerhöchste Downloadzahl, also da, wo ich am allermeisten gehört wurde, ist im Januar 23. Warum auch immer. Aber finde ich auch mal ganz spannend anzugucken, was da sozusagen so passiert ist. Und ich klicke mich jetzt einmal durch, um zu gucken, was die meistgehörtesten Episoden sind. Und das ist super spannend, denn die meistgehörte Episode ist Episode 96, Getting Things Done nach David Allen. Also eher eine ältere Folge. Und auch Episode Entspannt einschlafen. Da habe ich noch nicht mal Nummern vergeben. Das muss irgendwie 69 oder so sein. Ja. Auch mein Trailer hört ihr relativ häufig. Der ist sozusagen Platz 3. Und die Episode So nutzt du deine Zeit effizient und effektiv. Das müsste Episode 93 sein. Also ihr mögt die alten Folgen. Ansonsten von den etwas älteren, etwas neueren Episoden ist die 208 Keine Zeit war gestern, eine eurer favorisierten Episoden, was ich auch verstehen kann, weil da stelle ich den Zeitarchetypen vor, also das Quiz, wo du rausfinden kannst, wie du deine Zeit verplemperst und ihr liebt dieses Quiz, also auch das läuft schon sehr lange, sehr gut sozusagen. Und was ihr auch feiert, ist die Episode, warum du deine Kinder vor lauter Alltag nicht genießen kannst und was du dagegen tun kannst. Das ist Episode 279. Das heißt, Podcast lohnt sich ja auch so sehr, weil du immer wieder den Content konsumieren kannst und alte Episoden auch für dich arbeiten. Mal ein kleiner Spoiler hier für alle Selbstständigen. Ja, also das ist das, was, glaube ich, so ganz spannend ist, sich mal anzuschauen. In diesen 500 Episoden hast du vieles bekommen, viele Solo-Episoden, einige Interviews und unterschiedliche Formate. Ich habe hier viel ausgeplaudert von mir, auch privat. Und das wird auch so weitergehen, denn das ist hier einfach nur ein Meilenstein. Alle, die einen Podcast starten wollen und Angst haben, dass sie irgendwann Themen verlieren, eher nein. Also ich kann nur von mir aus sagen, ich habe immer noch eine Liste in meinem Board von Ideen, die ich machen kann. Gut, ich bin auch MG in Human Design. Das heißt, ich habe eher das Problem, dass ich zu viele Ideen habe und mich entscheiden muss, als dass ich zu wenig Ideen habe. Und dafür ist der Podcast genial, weil hier kann ich mich austoben. Und ihr seid eine wirklich sehr liebevolle, supportive Community. die auch so alles mitmacht. Also wenn ich mal eine lange Episode mache, mal eine kurze, wenn ich mal hier einen Gast einlade, wenn ich mal da. Ihr seid da einfach sehr offen und dafür schon mal vielen, vielen Dank. Da freue ich mich sehr. So, und jetzt gehen wir über in das Format What Would Caroline Do? Und ich lese mal die erste Frage vor. Thema innere Zerrissenheit. Gibt es das bei dir auch? In welchen Bereichen oder Situationen spürst du diese? Wie gehst du damit um? Ich selbst fühle mich oft innerlich zerrissen, sowohl in kleinen Alltagssituationen, aber auch großen Entscheidungen betreffend oder zwischen meinen Rollen. Ich als Arbeitnehmerin, als Mama, als Partnerin, als Tochter, als Schwester und so weiter. Das kostet sehr viel Energie und ich würde mir wünschen, A, manchmal schneller und somit energiesparender Entscheidungen zu treffen, B, dadurch schneller besser in die Umsetzung zu kommen und oder C, bei Kritik oder Infragestellung meiner Entscheidung oder Handlungen nicht wieder Zerrissenheit aufkommen zu lassen. Also, what would Caroline do, wenn sie eine innere Zerrissenheit fühlen würde? Spoiler, ich habe auch schon innere Zerrissenheit gefühlt. Die Frage war ja, gibt es das bei dir auch? Und die Antwort ist ja, und es ist deutlich weniger geworden. In welchen Bereichen und Situationen spüre ich diese? Also früher war ich sehr entscheidungsunfreudig. Das heißt, ich habe selbst irgendwie beim Schuhe kaufen schon als Kind mich ewig nicht entscheiden können oder Kleidung kaufen oder bei in der Schule, welches Wahlpflichtfach wähle ich oder ich bin in der 11. Klasse ja ins Ausland gegangen. Da habe ich ewig überlegt und dann habe ich quasi kurz vor Anmeldeschluss habe ich mich dann doch angemeldet. Also es gab immer wieder Situationen, vor allem in meinem jüngeren Ich, wo mir Entscheidungen sehr schwer gefallen sind. Heute geht es besser, weil ich entschieden habe, dass ich mich schneller entscheide. Und das hat ganz viel auch mit der Kopffrei-Methode zu tun und wie ich mich organisiere. Denn bei der Kopffrei-Methode ist es ja so, dass wir können einmal damit ja ganz klassisch einfach alle To-Dos managen. Und du kannst sehr viel tiefer nutzen, wie ich das auch in Mission Kopffrei oder auch in der Ausbildung vorstelle, indem du dir zuerst einen Nordstern baust und dir überlegst, wo möchtest du gerne hin? Für alle, die nicht wissen, wo möchtest du gerne hin, überleg dir mal, was möchtest du nicht mehr haben und was willst du stattdessen? Dann bist du relativ schnell bei dem, was du haben willst. Und das heißt, was würde ich tun? Ich würde mir überlegen, was ist mein Nordstern? Und würde gucken, in welchem Lebensbereich ist es vielleicht am dringendsten? Ist es im Bereich Finanzen, weil immer zu wenig Geld da ist? Ist es im Bereich Partnerschaft, weil meine Ehe gerade nicht läuft? Ist es in der Beziehung zu meinen Kindern, dass es irgendwie nicht so läuft, wie ich mir das wünsche oder vorgestellt habe? Ist es beruflich, dass ich die ganze Zeit überlege, gehe ich in die Selbstständigkeit oder nicht? Also ich würde quasi gucken, welcher Lebensbereich ist gerade so am dringendsten? Und wenn alle dringend sind, machst du eine Mu und nimmst einfach ein. So. Und dann dafür losgehen. Also ich bin wirklich der Typ, der, wenn ich nicht weiß, sozusagen, was soll ich machen, ich gehe in die Tatkraft. Ich überlege mir eben meinen Nordstern, das mache ich ja auch gerne kreativ und mit Musik und mit Collagen basteln. Und am besten mache ich irgendwie vorher Sport, also Bewegung tut mir sehr gut und dadurch kriege ich auch viel mehr eine innere Klarheit. Und dann kreiere ich ein Bild, einen Vision Board oder ähnliches und dann mit der Kopffrei-Methode setze ich das dann konkret um. Und dann gibt es immer noch Entscheidungen zu treffen und um mich damit nicht aufzuhalten, habe ich mich am Anfang getimeboxed. Also damit du mal ein konkretes Beispiel hast, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, war irgendwann die Frage, welchen Zahlungsanbieter nehme ich? Da gibt es einmal Reseller, das ist sowas wie Digistore, wie jetzt Ablefile, früher Elopage oder Copecard. Die bekommen relativ viel Prozente, also ich finde es relativ viel Prozente von dem, was du an Umsatz machst, ab und dafür stellen die Rechnung und Co. Oder du gehst über einen Direktverkäufer, wie zum Beispiel Thrivecard oder auch Ablefile bietet auch an, den eigenen Namen zu verkaufen. Das heißt, du musst einmal entscheiden, Reseller, ja, nein, und dann musst du entscheiden, mit welchem Tool machst du das. Und es gibt da keine richtige Entscheidung. Du hast immer ein Vor- und Nachteile-Set. Und ich habe halt früher immer versucht, die richtige Entscheidung zu treffen, die beste Entscheidung. Und dadurch war es so schwierig, Entscheidungen zu treffen und dadurch ist diese innere Zerrissenheit gewachsen. Und was mir da geholfen hat, ist mir im Kopf klar zu machen, es gibt halt nicht die beste Entscheidung. Du hast immer ein Vor- und Nachteile-Set. Und jetzt bei den Zahlungsanbietern zu bleiben, du kannst eigentlich einfach entscheiden. Klar darfst du mal kurz überlegen, was ist da Vor- und Nachteile. Und dann habe ich mir halt eine Timebox genommen, habe gesagt, okay, 30 Minuten, stelle ich mir eine Eieruhr und dann gucke ich mir mal Digistore an, dann gucke ich mir mal damals noch Elopage an, dann gucke ich mir Thrivecard an und dann gucke ich mal, was ich fühle, welche Plattform finde ich vielleicht auch optisch attraktiv, wo sehe ich die meisten Vorteile für mich und dann gehe ich damit. Und dann zu lernen, diese Entscheidung nicht mehr zu hinterfragen, sondern erstmal dabei zu bleiben. Und ja, wenn du irgendwie ein Jahr lang bei einem Zahlungsanbieter bist und dann unzufrieden bist, kannst du natürlich wechseln. Und habe ich auch gemacht, tatsächlich. Ich habe auch mehrere einfach ausprobiert. Das ist nämlich sozusagen meine zweite Strategie. Und trotzdem auch nicht nach, ich habe das jetzt entschieden und 3 Tage später entscheide ich wieder um. Also auch einfach die Entscheidung, die ich setze, als Entscheidung zu sehen. Und das ist wieder auch eine Entscheidung. Also sich innerlich dafür klar zu machen. Genau, zweite Strategie bei mir ist ganz viel ausprobieren. Ich bin ja der Trial und Error Typ und ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig gut entscheiden kann, dadurch, dass ich mir Gedanken mache, dadurch, dass ich Pro- und Kontralisten schreibe, dadurch, dass ich irgendwie mich energetisch einfühle, sondern ich kann gut entscheiden, indem ich ausprobiere. Das heißt, das habe ich auch in beruflichen Situationen gemacht. Ich bin damals ja eingestiegen in der IT als Scrum Masterin, ohne dass ich Scrum kannte und ohne dass ich da Erfahrung hatte. Und das war eine ziemlich große Entscheidung für mich und ich habe es ausprobiert und es war genial. Und ich habe aber innerhalb des Jobs auch unterschiedliche Sachen ausprobiert und habe dann auch manche Sachen wieder sein lassen und habe dann quasi dadurch, dass ich es ausprobiert habe, wusste ich, das ist der Weg und das ist nicht der Weg. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass heutzutage viele Menschen viel zu viel überlegen und lange überlegen und auch immer so ein bisschen so tun, als hätten wir so viel Zeit. Ich denke mir immer, das Leben ist gar nicht so lang. Wir haben nicht Zeit, um immer wieder Entscheidungen aufzuschieben. Gleichzeitig, nein, du musst nicht alles jetzt sofort hier und heute entscheiden und umsetzen. Und gleichzeitig finde ich schon, dass wir jeden Tag und vor allem jedes Jahr 1 bis mehrere Schritte gehen dürfen. Und ja, ich verstehe total, dass es dich viel Energie kostet und du darfst lernen, dich schneller zu entscheiden. Und was ich auch gemacht habe, was ich auch wieder tun würde, ist, in kleinen Dingen schnell zu entscheiden. Also zum Beispiel bei der Kleiderauswahl morgens aus dem Kleiderschrank eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wenn ich im Restaurant bin, schnell entscheiden, welches Gericht ich esse. Weil es passiert überhaupt gar nichts, wenn ich eine klassische Pizza Funghi, das ist so meine klassische Pizza, wenn ich eine Pizza bestelle, wenn ich die nehme. Und vielleicht wäre der Ziegenkäse-Salat noch geiler gewesen, aber es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich die Funghi-Pizza nehme. So, das heißt, in kleinen Momenten schnelle Entscheidungen üben und dann trainierst du das und dann ist es leichter, große Entscheidungen zu treffen. Also, what would Caroline do, wenn sie innerlich zerrissen ist? Nordstern bauen, Lebensbereich nehmen, losgehen, in die Umsetzung gehen, Dinge ausprobieren und mit Timeboxen arbeiten. Caroline, was würdest du machen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, aber Selbstzweifel blockieren? Ja, also die Frage ist ja, was würde ich tun? Und ich würde es einfach machen. Also wenn du sicher bist, dass du selbstständig sein möchtest, dann geh da durch. Also ganz viele hinderliche Glaubenssätze und Selbstzweifel lösen sich auf, indem du tust. Und ja, wenn da jetzt große Traumata hinterliegen oder du wirklich körperliche Auswirkungen hast, also sagen wir immer, wenn du dich an den Laptop setzt und was für die Selbstständigkeit machen möchtest, du zitterst und fällst in Ohnmacht, ja? So, dann würde ich sagen, okay, da blockiert dich was. Dann hol dir Hilfe, ja? In diesem Fall Nervensystem, Regulation, vielleicht eine Therapie, vielleicht ein Coach, vielleicht ein Business-Mentorin, irgendwie sowas, weil du musst den Weg ja nicht alleine gehen. Und wenn du sagst, dich blockieren Selbstzweifel, kannst du natürlich auch selber daran arbeiten und kannst gucken, was sind die Selbstzweifel und wie kannst du die auflösen? Und auflösen tun wir Selbstzweifel vor allem dadurch, dass wir neue Erfahrungen machen, die uns zeigen, dass diese Selbstzweifel unbegründet sind. Und da ist natürlich die Angst, dass wir neue Erfahrungen machen, die eher bestätigen, dass wir wieder Selbstzweifel haben. Und dadurch, dass du nicht vorwärts gehst, passiert halt nichts. Also es geht darum, dass du in die Aktion kommst und ein Leben zu kreieren, so wie du das haben möchtest, dein Leben zu manifestieren, so wie du das haben möchtest, passiert tatsächlich durch Tun. Und damit meine ich nicht, du musst irgendwie Workaholic werden und dich von morgens bis abends totarbeiten, sondern damit meine ich, durch deine Handlungen, die du tust, verändert sich dein Leben. Und wenn du eben dienliche Gedanken hast, die zu bestimmten Handlungen führen, dann hilft das. Das heißt, es hilft natürlich, am Mindset zu arbeiten, es hilft natürlich, Dinge aufzulösen, aber du musst nicht alles auflösen. ich habe auch selbst Zweifel und ich habe halt entschieden, dass sie mich nicht blockieren. Und wenn sie mich blockieren, hole ich mir Hilfe und löse die auf. Also was würde ich tun, wenn mich Selbstzweifel blockieren? Ich würde gucken, dass ich sie entweder auflöse oder wenn sie in Anführungsstrichen klein genug sind, dass ich da durchgehe und dass ich durch Handlung und neue Erfahrung die Selbstzweifel reduziere. Was würde Caroline tun, wenn sie das Gefühl hat, alles gleichzeitig machen zu müssen? Kinder, Job, Haushalt, Beziehung und nichts davon fühlt sich so richtig gut an. Da würde ich tun, dass ich mein komplettes Vereinbarkeitsmodell einmal visualisiere. Also was meine ich mit Vereinbarkeitsmodell? Ich würde einmal gucken, wer ist hier für was im Haus und mit den Kindern verantwortlich? Also was mache ich? Was macht mein Mann aktuell? Dann würde ich einmal gucken, was sind so Dinge, die eh schon da sind, also wie sind die Schulzeiten, wie sind die Kindergartenzeiten, was muss da gemacht werden mit Bringen und Abholen und auch Engagement, zum Beispiel im Elternverein, unser Kindergarten ist ja ein Elternverein, und würde mir alles einmal aufschreiben und visualisieren. Ich mache das ja auch gerne innerhalb von einer Woche, weil du dann quasi gucken kannst, wie viel Zeit investiere ich für Haushalt, für die Kinder, für mich, für die Partnerschaft und so weiter. Und würde einmal gucken, ob alles eigentlich seinen Platz hat. Und ich kann schon mal spoilern, wahrscheinlich hat es nämlich dann nicht alles seinen Platz, weil sonst wäre dieses Gefühl von alles gleichzeitig machen zu müssen nicht so stark. Und dann würde ich Tetris spielen mit diesem Vereinbarkeitsmodell und würde gucken, okay, kann ich mehr Stunden Erwerbsarbeiten, kann ich die Kinder mehr betreuen oder kann ich die Kinder weniger betreuen, um mehr Zeit mit ihnen zu verbringen, also je nachdem, was ich dann gerne haben möchte. Und meistens ploppt aus dieser Arbeit auch heraus, wir brauchen irgendwie Unterstützung, wir brauchen irgendwie ein Netzwerk, wir brauchen mehr Kinderbetreuung, wir brauchen mehr Unterstützung im Haushalt. Dann kommt man oft zum Thema Geld, das heißt, ich würde mir gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass unsere Familie ausreichend oder am besten mehr als genug Geld zur Verfügung hat. Und da stehen ja heute 1000 Möglichkeiten vor der Tür. Also ich würde gucken, will ich irgendwas im Network-Marketing machen? Möchte ich, also jetzt bin ich ja schon selbstständig, ich würde vor allem erstmal gucken, wie kann ich meine Selbstständigkeit noch profitabler gestalten und so weiter. Also würde viele Wege suchen und finden und ausprobieren, um dahingehend Lösungen zu finden und einen Lebensbereich nach dem anderen. Gleichzeitig würde ich natürlich nach Kopf frei arbeiten, weil dadurch ist ja dein Kopf frei, weil du immer alle To-Dos überall sammelst und in ein sicheres System packst und die dann nach und nach abarbeitest. Und dadurch habe ich dann sozusagen, wenn ich bei den Kindern bin, nicht das Gefühl, ich müsste Job machen. Und wenn ich im Job bin, hätte ich nicht das Gefühl, ich müsste Kinder machen, weil ich sozusagen gedanklich mein Gedankenkarussell aufgeräumt und unterbrochen habe. Und ja, das wären so die ersten Schritte, die ich machen würde, damit ich eben nicht das Gefühl habe, dass alles gleichzeitig passiert. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Caroline, was würdest du tun, wenn du dich ständig das schlechte Gewissen begleitet, egal ob du arbeitest oder bei den Kindern bist? Dann würde ich nämlich ähnlich erstmal mein ganzes Vereinbarkeitsmodell hinterfragen. Will ich in diesem Job sein? Bin ich dort glücklich? Finde ich, ist das sinnstiftend? Finde ich bin fair bezahlt? Mag ich meine KollegInnen? Ist die Fahrzeit dahin in Ordnung? Sind die Rahmenbedingungen gut? Also stehe ich zu 100% hinter diesem Job? Dann würde ich gucken, wie läuft's gerade mit meinen Kindern? Habe ich eine ganz gute Beziehung zu meinen Kindern? Wie verhalten die sich gerade? Und da ist meine Erfahrung, dass wenn ich nämlich bei den Kindern bin und dann oft irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, dann bin ich ja auch nicht so präsent bei den Kindern. Also wenn ich bei den Kindern bin und berufliche Gedanken habe und dann schlechtes Gewissen habe, dass ich zum Beispiel nicht genug Zeit damals in meine Anstellung oder heute meine Selbstständigkeit investiere, dann lief es meistens mit den Kindern ja auch schlechter. Und dann war es oft so, dass ich mehr Lust hatte auf Erwerbsarbeit, weil mit den Kindern war so anstrengend. Also da würde ich genau gucken und würde auch gucken, wie verhalten sich die Kinder und wie ist unsere Beziehung gerade und wie kann ich auch das für mich verbessern. Ich bin ja zum Beispiel total der Aktivitätentyp, also war jetzt auch gerade gestern wieder mit den Kindern schwimmen. Ich bin gerade allein mit meinem Mann, ohne meinen Mann, allein mit den Kindern, während ich diese Episode aufnehme. So, es ist für mich ein viel schönerer und mehr genussvollerer Tag, wenn ich die Kinder einpacke und mit denen ins Schwimmbad fahre, als wenn wir den ganzen Tag zu Hause sind zum Beispiel, also auf dem Sonntag. Und da würde ich eben gucken, dass ich
Dinge tue, die dann auch die Beziehung fördern. Und das heißt nicht, dass du immer mit den Kindern wegfahren musst, weil auch das ist stressig, wenn du es jeden Tag tust. Und auch ich bin mit meinen Kindern mal gerne zu Hause. Aber es geht sozusagen darum zu gucken, was sind die Dinge, die dir auch mit den Kindern Spaß machen und eure Beziehung stärken. Und das muss nicht immer ein Ausflug sein. Und genau, dann würde ich eben gucken, wie ist die Beziehung zu den Kindern? Weil meistens ist es so, dass wenn wir bei der Erwerbsarbeit sind und ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber haben, irgendwas unseren Werten widerspricht. Also, dass wir sie aus unserer Sicht zu viele Stunden betreuen lassen oder dass wir sie zu häufig anmotzen oder dass wir zu wenig mit den Kindern spielen und so weiter. Das heißt, ich würde dahin gucken und würde schauen, welche Glaubenssätze erkenne ich, die mir hinderlich sind, und dann würde ich Glaubenssatzarbeit machen, um das Ganze zu transformieren. Und dann kommen wir zur nächsten. Caroline, was würdest du tun, wenn du dich nach mehr Zeit für dich sehnst, aber glaubst, dass dafür kein Raum ist? Ich liebe dieses "aber glaubst, dass dafür kein Raum ist", weil das suggeriert ja schon, dass du weißt, es wäre möglich, dass da Raum für dich ist. Sonst würdest du ja schreiben, aber es ist einfach kein Raum dafür. Also, meine Erfahrung ist, tun. Du musst das zuerst einplanen, sonst ist dafür keine Zeit. Das ist ähnlich wie beim Thema Geld. Also wenn du sozusagen sagst, okay, ich gebe erstmal alles aus, was Ausgaben sind für Miete, für Lebensmittel, für Freizeit, für Essen gehen, für Kinderklamotten, und am Ende des Monats gucke ich, was übrig bleibt, und das tue ich in meine Rentenvorsorge, dann wirst du 1,50 Euro in deine Rentenvorsorge tun oder gar nichts. Wenn du halt sagst, so, meine Rentenvorsorge ist mir wichtig und ich starte jetzt mal mit 100 Euro im Monat, und wahrscheinlich wird das nicht mal reichen, aber du nimmst dir am ersten des Monats 100 Euro und packst die in deine Rentenvorsorge, dann wirst du den restlichen Monat trotzdem mit deinem Geld zurechtkommen, also vorausgesetzt, eine gewisse Menge an Geld ist da, und du wirst dann sozusagen trotzdem alles für alles noch Geld finden. Dann gibst du wahrscheinlich weniger Geld aus für Kinderkleidung oder du gehst seltener essen oder. Also das ist sozusagen das gleiche Prinzip. Du musst es zuerst für dich einplanen. Und meine Erfahrung ist viel eher, dass das Problem ist, sich selber zu erlauben, die Zeit für sich zu nehmen. Und ich würde kleine Schritte gehen. Also jetzt nicht gleich sagen, ich fahre eine ganze Woche weg und ich fliege nach Ägypten und bin 7 Tage weg oder 14 Tage. Sondern ich würde gucken, okay, wie kann ich diese Woche mir 30 Minuten für mich nehmen und die dann auch genießen? Und am besten verlasse ich das Haus, weil zu Hause finde ich es persönlich am schwierigsten. Das heißt, ich gehe jetzt 30 Minuten spazieren oder ins Fitnessstudio oder was auch immer. Und dann würde ich das hochfahren. Dann würde ich sagen, okay, hey, lass uns wild sein. Wir machen es 2-mal die Woche. Und irgendwann machen wir es täglich. Und irgendwann sind es nicht nur 30 Minuten, sondern 60 Minuten. Also ich würde sozusagen Schritt für Schritt dahin gehen, weil ich dann die Erfahrung mache, hey, wenn ich heute eine halbe Stunde spazieren gehe und dann nach Hause komme, dann hatte ich Zeit für mich, ich habe mehr Energie für mich gehabt, und auch egal, wie das zu Hause gelaufen ist. Also nehmen wir mal an, der Mann passt dann auf die Kinder auf und es ist katastrophal gelaufen, die haben sich nur gestritten, alle weinen, keine Ahnung, ja, so Worst-Case-Szenario. Und trotzdem hatte ich Zeit für mich und ich bin mit mehr Energie wieder da. Und dann mache ich das nochmal und irgendwann werde ich nach Hause kommen und es wird keine Katastrophe gewesen sein. Und ich habe wieder Energie für mich getankt. Und ich würde es am Anfang auch erstmal mit schlechtem Gewissen tun und einfach mit meinem schlechten Gewissen reden und einfach sagen, ja, ich gehe gerade spazieren, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, dass mein Mann die Kinder hat, es wahrscheinlich katastrophal läuft. Und ich spüre dich, schlechtes Gewissen, ich nehme dich wahr und ich entscheide mich, ich bin mir wichtig genug, dass ich jetzt mir 30 Minuten Auszeit nehme. Ich bin ansonsten 24/7 für die ganze Familie da, und wenn ich jetzt hier nicht anfange, mir Zeit für mich zu nehmen, dann wird das hier alles nichts, ne? Dann werde ich ausbrennen, dann werde ich körperlich krank, davon haben auch die Kinder nichts und so weiter. Also ich würde sozusagen diese Art von Selbstgesprächen mit mir führen und würde es einfach aushalten, dass dieses schlechte Gewissen da ist, und parallel natürlich gucken, was kann ich an Persönlichkeit, was kann ich an Mindset und Co. tun, um da rauszukommen. Das sind übrigens auch Dinge, die wir tun im Vereinbarkeitsjahr. Und da einfach zu gucken, wie kannst du da rauskommen aus dem schlechten Gewissen. Und wenn du das immer wieder tust, dann dauert das wenige Wochen, dann ist es schon besser. Und nach ein paar Monaten ist es schon viel besser. Und nach 1-2 Jahren ist es nahezu weg. Und weiter geht's mit der nächsten Frage. Caroline, Was würdest du tun, wenn du eigentlich frei machen wolltest, aber das gerade ein zusätzlicher Stressfaktor ist? Und das finde ich eine so gute Frage, weil das kenne ich auch total und vermutlich auch ziemlich viele. Und es ist so, dass ich mal so und mal so entscheide. Also wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich mir jetzt freie Zeit für mich nehme, dass es mehr Stress ist, weil ich möchte jetzt unbedingt noch etwas fertig kriegen fürs Business oder ein Kind von mir braucht gerade mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel in der Schule und wir brauchen eine zusätzliche Lernsession oder ähnliches, dann ist es oft so, dass ich mich im ersten Schritt gegen die Pause entscheide und für das To-Do. Und das ist natürlich, wenn ich das immer tun würde, wäre das ein Problem. Es ist aber so, dass ich grundsätzlich meinen Alltag ja inzwischen, muss ich ja sagen, inzwischen so gestaltet habe, dass mein Alltag grundsätzlich sehr entspannt ist. Das heißt, wenn eine Woche so läuft, wie sie bei uns grundsätzlich geplant ist, dann habe ich ausreichend Businesszeit, ich habe ausreichend Zeit mit jedem Kind, ich habe Paarzeit und ich gehe auch zum Sport. Und ich habe auch Zeiten für mich, wo ich zu Hause bin, wo ich Dinge für mich tun kann, wo ich gerne journal, wo ich in die Badewanne gehe, wo ich mein Buch lese oder ähnliches. Das heißt, grundsätzlich ist mein Standard, eine entspannte Woche zu haben. Und wenn sich dann irgendwas verschiebt, weil der Kindergarten ausfällt, weil mein Mann eine Woche weg ist oder weil Technik ausfällt, das passiert auch mal, und ich dann im Business nicht so weit gekommen bin, dann entscheide ich mich oft dafür, dass ich jetzt dann erstmal das To-Do erledige, weil dann mir freie Zeit zu nehmen ein größerer Stressfaktor wäre, als es einfach zu erledigen. Und ich bin sehr reflektiert und ich mache ja auch wöchentlich meine Review nach der Kopffrei-Methode. Und da fällt dann eben auf, wenn ich das häufiger tue und dann gucke ich eben, okay, das nächste Mal, wenn sowas kommt, dann muss ich mich für die freie Zeit entscheiden. Und dann entscheide ich mich oft für freie Zeit außerhalb dieser vier Wände, weil bei mir sind ja meine vier Wände mein Arbeitsort und mein Familienort. Und das heißt, ich bin ganz viel hier und es ist für mich schwerer, hier abzuschalten, als wenn ich das Haus verlasse. Und der einfachste Weg ist für mich immer eine Runde spazieren gehen oder zum Sport zu fahren oder aber auch mal mit einer Freundin zu verabreden. Das heißt, ich würde im ersten Moment erstmal das To-Do erledigen, aber dann mich im zweiten, sozusagen beim zweiten Mal in kürzerer Zeit für die Auszeit entscheiden, weil ich einfach in der Vergangenheit so oft gemerkt habe, was passiert, wenn ich das nicht tue. Wenn du jetzt diese Frage gestellt hast und deine Woche ist grundsätzlich nicht entspannt, kann ich dir empfehlen, zuerst daran zu arbeiten, also dir ein Vereinbarkeitsmodell aufzubauen, so dass es für dich stimmig ist und dass es grundsätzlich ein entspannter Alltag ist. Und die gute Nachricht ist, das ist für dich möglich und sowas machen wir zum Beispiel im Vereinbarkeitsjahr. Dann das nächste ist wieder eine Business-Frage. Caroline, was würdest du tun, wenn du Angst hast, dich im Business klar zu positionieren? Und das ist ein spannendes Thema. Also alle, die in der Selbstständigkeit sind oder werden wollen, begegnen dem Thema Positionierung. Also was möchtest du für wen anbieten? Und die grundsätzliche, ja, weit verbreitete Meinung ist sozusagen, positioniere dich sehr konkret. Also löse ein Problem einer Zielgruppe mit einem Produkt, weil die Leute dich dann erkennen, ja. Also wenn ich halt irgendwie sage, ja, ich biete systemisches Coaching an und ich helfe dir in Krisen, dann weiß irgendwie keiner so genau, was ist los, ne? Aber wenn ich sage, ich bin Paartherapeutin und ich helfe dir, deine Beziehung zu retten, wenn er gerade fremdgegangen ist und du diese Beziehung retten möchtest, dann wissen die Leute, bin ich angesprochen oder nicht. Und das Problem ist aber, wenn du dich so spitz positionierst, also stell mal vor, du hast Beziehungsprobleme, aber er ist nicht fremdgegangen, darf ich denn dann zu dir kommen oder nicht, in diesem Beispiel zum Beispiel, ja? Und deswegen haben viele Angst davor, sich spitz zu positionieren. Und ich kann aus heutiger Erfahrung, die Frage ist ja, was würde Caroline tun? Und Caroline mit der heutigen Erfahrung aus Januar 26, was die tun würde, die würde sich super spitz positionieren. Einfach weil ich habe da auch lange rumgeeiert und hin und her überlegt und bla und blub. Und ich habe so viel bei anderen Leuten gesehen und ich habe es auch selber erfahren. Wenn du dich ganz konkret positionierst, dann erkennen die Leute, aha, das bietet die an, damit assoziiere ich sie. Und wenn ich dieses Problem habe, dann kann ich zu ihr kommen. Und wenn ich dieses Problem nicht habe, aber ich kenne jemanden, der dieses Problem hat, dann empfehle ich dich weiter. Und das heißt, ich würde es mit Angst tun. Mutig ist, wenn man es trotzdem macht. Und ich würde mich mit Angst klar positionieren und würde das mindestens 6 Monate, wenn nicht 12, durchziehen und dann Recap machen und gucken, was passiert ist. Und die positive Nachricht ist, wenn du erstmal auf dem Markt etabliert bist und dein Business erstmal grundsätzlich läuft, dann kannst du dich ja weiter ausstellen. Dann kannst du ein anderes Produkt nehmen und das wieder spitz positionieren. Also du kannst dich ja ausbreiten. Du musst ja nicht nur eine Sache machen, nur am Anfang. Sozusagen darfst du damit ganz klar anfangen. Nächste Frage. Caroline, was würdest du tun, wenn du finanziell mehr willst, aber gleichzeitig dich schuldig fühlst, weil Familie doch wichtiger sein sollte? Dann würde ich gucken, ob ich vielleicht ein paar hinderliche Glaubenssätze habe in Richtung, wenn ich finanziell mehr Geld verdiene, habe ich weniger Zeit für meine Familie. Weil das steckt da ein Stück weit drin, oder? Ist natürlich ein Stück weit jetzt von mir interpretiert. Aber du kannst ja finanziell mehr wollen und deine Familie kann dir total wichtig sein. Es ist ja auch total hilfreich, wenn du mehr Geld hast für deine Familie, weil mehr Geld gibt dir ja mehr Möglichkeiten. Also je mehr Geld du zur Verfügung hast, desto mehr Möglichkeiten hast du. Das heißt, wenn du ganz viel Geld zur Verfügung hast, kannst du zum Beispiel sagen, ich erwerbsarbeite weniger, weil ich habe ja eh so viel Geld und dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder. Oder du sagst, ich bin finanziell so erfüllt, also so frei, ich kann mir jetzt den Urlaub leisten, den ich mir leisten möchte. Ich kann zum Beispiel eine Haushaltshilfe engagieren, damit ich nicht so viel Haushalt machen muss und dann wieder mehr Zeit mit den Kindern habe. Ich kann meinen Kindern Dinge ermöglichen, zum Beispiel ein Austauschjahr oder Ähnliches. Also mehr Geld hilft in der Regel auch den Kindern. Das heißt, du darfst jetzt erstmal auflösen, dass mehr Geld gleich Familie ist unwichtig, dass du den auflöst sozusagen und du darfst dir überlegen, wie kannst du finanziell mehr wollen und auch mehr kreieren und gleichzeitig deine Familie, die dir wichtig ist, leben. Jetzt ist das so ein bisschen die Frage, weil du schreibst, weil Familie doch wichtiger sein sollte. Was wäre denn, wenn dir jetzt Familie nicht wichtig wäre? Ne? Also ich glaube, dass alle, die hier zuhören, denen ist Familie wichtig. Und auch das darfst du einmal für dich definieren. Dir ist deine Familie wichtig, heißt auch nicht, du musst 24/7 immer bei deiner Familie sein. Ich finde, das ist auch so ein bisschen was, was einem suggeriert wird, so nach dem Motto, ja, wenn du aufs Leben betrachtest, siehst, also Kinder ab 12 wollen meistens weniger mit den Eltern zu tun haben. Wenn du jetzt sagst, okay, du wirst irgendwie 90 Jahre alt, dann sind das halt 12 Jahre in deinem Leben, pro Kind sozusagen, wo das Kind wirklich Bock auf dich hat. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ja, das stimmt, die ersten 12 Jahre bist du viel intensiver an deinem Kind dran, als wenn das irgendwie 13, 14, 15 ist. So, das verstehe ich total. Und das heißt ja aber nicht, dass nur weil dein Kind weniger deine Begleitung braucht, deine Familie dir weniger wichtig ist. Also meine Eltern sind mir ja auch total wichtig und die sehe ich jetzt nicht so häufig. Also das heißt, dieses, ich verbringe viel Zeit mit denen, gleich sie sind mir wichtig, steckt da ja irgendwie auch noch drin, ja. Das heißt, auch da, das würde ich einmal auseinandernehmen und einmal da reinschauen. Und ich würde gucken, wie kann ich finanziell mehr Geld bekommen? Also viele denken ja auch, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich mehr Stunden arbeiten, weil wenn du pro Stunde arbeitest, bezahlt wirst, dann ist es ja so. Also wenn du sozusagen dann mehr Stunden arbeitest, bekommst du mehr Geld. Und Geld vermehrt sich aber nicht nur durch mehr Arbeit, also vor allem nicht, wenn du pro Stunde bezahlt wirst, was bei vielen Selbstständigen der Fall ist, auch nicht bei allen, ne? Also Friseure werden ein Stück weit ja auch pro Termin bezahlt, beziehungsweise die haben dann noch Produktverkauf und so weiter, aber das meiste wird vermutlich über, wenn ich Kunden habe, denen ich die Haare schneide und färbe und Co., wird das reinkommen, aber bei vielen Selbstständigen ist das eben nicht genau so die Rechnung, also wenn du ein Produkt verkaufst, wenn du 100-mal den Laptop verkaufst, musst du nur nicht unbedingt mehr Zeit investieren, als wenn du ihn 5-mal verkaufst, wenn du smartes Marketing hast sozusagen. Oder auch im Online-Business kannst du es anders aufbauen. Und wenn du jetzt angestellt bist und pro Stunde bezahlt wirst, gibt es auch für dich Möglichkeiten, dass du mehr Geld kreierst, ohne dass du mehr Stunden auf Dauer zumindest erwerbsarbeiten musst. Du musst immer irgendwas an Energie reingeben. Das heißt, beschäftige dich mit Thema Investieren. Was passiert, wenn ich mein Geld in ETFs oder Einzelaktien gebe? Was ist, wenn ich in Krypto investiere? Was ist, wenn ich Gold und Silber kaufe? Also beschäftige dich mit dem Investieren, weil wenn du dort eine kluge Investition machst, dann kommt dir einfach mehr Geld, ja, sozusagen. Also hättest du vor 10 Jahren Gold gekauft, dann hättest du jetzt ein gutes Plus. So. Und da gibt es auch so Online-Rechner, da würde ich einfach mal ein bisschen rumspielen. Wie weit ist zum Beispiel der Goldpreis in den letzten 10 Jahren gestiegen? Was wäre gewesen, wenn ich da mal 100 Euro investiert habe? Was wäre gewesen, wenn ich da mal 1000 Euro investiert habe? Okay, und welche Folgerungen ziehe ich daraus für mein zukünftiges Leben? Und ich bin immer, ne, weil es ist ja, was würde Caroline tun? Ich informiere mich immer sehr gerne. Ich kaufe jetzt nicht einfach Gold, weil jemand gesagt hat, kauf Gold, sondern ich höre, jemand sagt, ich habe Gold gekauft, und dann beschäftige ich mich, okay, wie funktioniert denn Investieren in Rohstoffe? Ist Gold jetzt wirklich gut? Weil wenn das jetzt die letzten 10 Jahre so gestiegen ist, können wir davon ausgehen, dass es die nächsten 10 Jahre aufsteigt, oder wird es dann wieder fallen? Wäre es dann viel klüger, zum Beispiel in Silber zu investieren oder in was ganz anderes? Also ich fange an, mich damit zu informieren. Dafür brauche ich wieder Zeit, das heißt Selbstmanagement, Zeitmanagement ist dem auch wieder ein Stück weit vorgelagert. Und genau, das heißt, in die Richtung würde ich gucken und dann daran arbeiten. Die nächste Frage, Caroline, was würdest du tun, wenn dein Mann Mental Load nicht versteht? Dazu gab es gerade eine Episode mit Christopher End, ist im Dezember 25 rausgekommen, kannst du mal gucken. Und wenn mein Mann Mental Load nicht verstehen würde und auch mich nicht unterstützen würde, und ich bin an dem Erfahrungsschatz, an dem ich jetzt bin, ich würde ziemlich starke Friss- oder Stirb-Strategien umsetzen. Ja, denk dran, das bin ich. Das heißt nicht, dass ich empfehle, dass das jeder tun soll. Das heißt, ich würde Mental Load visualisieren. Also ich würde aufschreiben, was alles zu tun ist, von so viele Waschmaschinen laufen hier. So lange braucht Hausaufgabenbegleitung, so lange sind die Fahrzeiten. Jetzt hat hier gerade wieder eine Mutter geschrieben auf WhatsApp, der nächste Kindergeburtstag, da muss ich hinfahren, da muss ich ein Geschenk besorgen, bla bla bla. Ich würde alles visualisieren auf Klebezetteln an einer Wand. Ich würde meinen Mann vorab informieren und würde ihn bitten, mitzumachen und die Dinge auch aufzuschreiben, die er tut. Und dann würde ich mir das anschauen, was macht er, was mache ich, und würde mal gucken, ist es gleich verteilt. Dann würde ja in diesem Beispiel rauskommen, dass viel mehr bei mir liegt. Und dann würde ich sagen, ich möchte mir das aufteilen, und angenommen, er würde das nicht wollen, dann würde ich einfach Dinge nicht mehr tun. Also ich bin tatsächlich da inzwischen sehr radikal und sage, okay, dann muss es der andere halt spüren. Bei meinem Mann war das ja nie in der Intensität der Fall, aber ich würde halt auch gar keinen anderen Mann mehr akzeptieren. Ne? Kein Mann, der sich so verhält, würde ich nicht mehr akzeptieren, weil ich in meiner Identität inzwischen, ja, so bin, wie ich heute bin. Das heißt, ich würde seine Wäsche nicht mehr waschen. Ich würde kein Essen mehr für ihn kochen. Ich würde diesen ganzen Service, der automatisch mit angenommen wird, ich würde es einfach nicht mehr tun, um einfach zu zeigen, guck mal, was ist hier alles. Ne? Ich würde auch nicht mal aufräumen, sondern würde einfach sagen, so, jetzt gehe ich. Und ich würde aufrechnen, also auch so, okay, du warst jetzt 8 Stunden Erwerbsarbeiten plus Fahrzeit vielleicht 9 Stunden weg. Ich habe jetzt gerade, ne, sagen wir mal, ich hätte jetzt ein Kind Vollzeit zu Hause. Ich habe in diesen 9 Stunden komplett das Kind betreut. Dann, bis wir schlafen gehen, sind noch irgendwie 6 Stunden. Dann nimmst du 3 Stunden das Kind und ich 3 Stunden das Kind. So, ich bin jetzt 3 Stunden weg. Hier hast du das Kind. Ciao, Kakao. Also ich würde den anderen wirklich erleben und fühlen lassen. Ich würde ihn überzeugen, dass er alleine in Elternzeit geht. Ich würde die Elternzeit für ihn nicht vorbereiten. Mich hat da in dem Sinne auch keiner drauf vorbereitet. Und du musst es lernen. Also klar würde ich in dem Sinne, ich würde eine Übergabe machen, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, pass auf, ich habe schon mal alle Windeln für deine Elternzeit gekauft. Ich habe dir schon mal einen Essensplan geschrieben. Ich habe einen Lieferservice organisiert, der dir immer die Lebensmittel bringt. Also das meine ich mit, ich würde nichts vorbereiten. Ich würde natürlich eine Übergabe machen, würde sagen, pass auf, ich habe rausgefunden, 3 Tagschläfchen funktionieren super. Wenn das Kind weint, dann funktioniert immer besonders gut, wenn man sich auf den Ball setzt und hin und her schaukelt. Also das will ich total machen. Nur ich würde sozusagen ihm keine Arbeit abnehmen, was Care-Arbeit angeht, weil das würde er ja dann andersrum auch gerade nicht tun. Genau. Und dann würde ich ein Mental Load Buch schenken. Ich würde den zu Christopher End schicken, würde da ein Programm buchen, solche Sachen. Und wenn er sich dann nicht bewegt, würde ich mich wahrscheinlich trennen. Also ich möchte mit keinem Menschen zusammen sein, der mich nicht ernst nimmt. Und wenn ich sozusagen über Monate und Jahre Mental Load erkläre und spüren lasse und aufzeige und der will es nicht checken, dann ist das nicht der Mann, mit dem ich meine Zeit verbringen möchte. Also ich wäre da relativ radikal. Und da kommen wir auch jetzt zur letzten Frage, die ich jetzt heute beantworte, die geht in eine ähnliche Richtung. Caroline, was würdest du tun, wenn du dir eine gleichberechtigte Partnerschaft wünschst, aber er es nicht möchte und ich habe Angst, zu egoistisch zu wirken? Das finde ich, also das ist sozusagen nochmal schwieriger, weil wenn wir mal annehmen, der Partner hat hier Mental Load verstanden und der macht auch schon relativ viel dafür, dass er Vollzeit erwerbsarbeitet, aber seine Vorstellung ist einfach nicht, Hälfte-Hälfte zu machen. Das ist ein Brocken, sozusagen. Und ich würde dann einmal in mich reinfühlen, wie viele Stunden möchte ich erwerbsarbeiten und wie könnten wir ein Vereinbarkeitsmodell finden, wo ich meine Wunschzeit erwerbsarbeiten kann und er seine Wunschzeit erwerbsarbeiten kann? Und wie können wir es sonst aufteilen? Also ich gehe jetzt mal in diesem Fall davon aus, mein Partner und ich sind grundsätzlich glücklich, wir lieben uns, die Basis stimmt, es ist eine Beziehung auf Augenhöhe, er versteht Mental Load, er integriert sich bereits als Vater und er sagt, ich möchte keine 50-50-Aufteilung, ich möchte gerne Vollzeit erwerbsarbeiten und dann abends die 2-3 Stunden, bevor die Kinder schlafen, mich als Vater engagieren und am Wochenende, aber mehr möchte ich nicht. So, dann will ich halt gucken, okay, vielleicht möchte ich 25 oder 30 Stunden erwerbsarbeiten, das wäre so meine Wunschzeit. Ich nehme, um das Beispiel extremer zu machen, 30 Stunden und dann würde ich halt gucken, okay, wo sind unsere Kinder in diesen 30 Stunden und ich würde auch ihn mit einbeziehen und würde sagen, okay, verstehe ich, dass du das nicht möchtest und ich möchte das auch nicht. Also ich möchte nicht Vollzeit Mutter, Hausfrau sein und ich möchte mindestens 30 Stunden Erwerbsarbeiten. Ich brauche nicht 40, aber ich hätte ja gerne 30 und in den 10 Stunden, die ich weniger erwerbsarbeite, kann ich nicht alles schaffen, was für die Kinder wichtig wäre und für den Haushalt. Das heißt, lass uns gemeinsam gucken, wer kann das machen? Brauchen wir eine Nanny? Brauchen wir eine Haushälterin? Und wie können wir das finanzieren? Müssen wir dafür in ein kleineres Haus ziehen? Vielleicht in eine Mietwohnung? Müssen wir was auch immer tun, vielleicht selten in Urlaub fahren, um das finanzieren zu können? Brauchen wir mehr Kita-Zeiten? Wollen wir eine Oma anfragen? Also ich würde sozusagen erstmal ein wildes Brainstorming machen. Wie können wir das möglich machen, wenn er 40 und ich 30 Stunden Erwerbsarbeite, wäre ja auch gut Geld da, so. Vermutlich wäre aber trotzdem der Lebensstandard ein bisschen ein anderer, wenn man sozusagen eine Haushälterin holt, muss man irgendwo anders vermutlich einsparen. Also da würde ich so total Tetris spielen und hin und her und gucken und passen und ich würde einfach sagen, okay, für mich ist das in Ordnung, so viele Stunden die Kinder zu betreuen und so viel am Haushalt zu machen, aber den Rest nicht. Und wenn du ihn nicht übernehmen willst, lieber Partner, und du das eben nicht gleichberechtigt aufteilen willst, dann brauchen wir mindestens eine dritte Person, wenn nicht sogar mehr, die diese Arbeit machen. Und ich würde natürlich auch gucken, was kann man grundsätzlich reduzieren. Also was können wir für Dinge nicht mehr tun, die vielleicht dann auch nicht gebraucht werden. Also wahrscheinlich hätten wir kein einziges Gartenprojekt, wir hätten wahrscheinlich keine Kaninchen für die Kinder, vielleicht hätten wir auch gar kein Haus, sondern eine Wohnung, weil Haus immer mehr Arbeit ist. Also ich würde sozusagen gucken, was ist im Außen, ne? Dann hätten wir keinen Garten. Wenn wir in eine Mietwohnung gehen ohne Garten, hätten wir deutlich weniger Arbeit. Dann würden wir weniger Quadratmeter nehmen. So, dann hätten wir wahrscheinlich auch weniger Zeug, dann hätten wir weniger Gesellschaftsspiele. So, also es zieht so einen Rattenschwanz mit sich. Aber ich würde so daran gehen und dann halt sagen, okay, ich akzeptiere deinen Wunsch und bitte du akzeptiere auch meinen Wunsch. Und wenn du dir nicht 50-50 das aufteilen möchtest, dann schauen wir, wie wir das gemeinsam outsourcen. Und genau genommen haben wir dann nämlich doch eine gleichberechtigte Elternschaft, also je nachdem, wie wir es jetzt definieren, weil gleichberechtigt heißt ja auch nicht immer, wir müssen alles zu gleich vielen Teilen machen. Was ich nicht tun würde, ist zu sagen, ja gut, dann geht das hier halt nicht und er ist dann halt so und weil er das nicht will, bin ich jetzt das Opfer und okay, dann arbeite ich halt nur 10 Stunden, also ne, das nur im Sinne von, ich will eigentlich mehr und ich verzichte jetzt auf meine berufliche Verwirklichung, nur um für meine Kinder da zu sein, weil sonst tut es ja kein anderer. Also das würde ich nicht tun. Genau, gleichzeitig, ich hätte einen ziemlichen Schmerz damit, unsere Kinder irgendwie von 7 bis 18 Uhr fremdbetreuen zu lassen. Das heißt, da würde ich auch gucken, wie ich das gut managen könnte. Yay, das war Episode 500. Celebration Time. Ich freue mich mega. Wie gesagt, am Anfang, du kannst mich und diesen Podcast unterstützen, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform gibst, auf der du mich hörst. Empfehl diesen Podcast weiter, mach eine Instagram-Story und sag, das ist meine Lieblingsfolge bei Finde Dein Mama-Konzept-Podcast und tagge mich, ich reposte dich. Schreib mir gerne auch eine E-Mail, welche Episoden magst du am liebsten, wovon möchtest du mehr haben. Ich freue mich sehr und Happy Birthday, lieber Podcast. Du bist jetzt 500 Episoden alt und auf die nächsten 500 Episoden.